Hier am Burgplatz 2, wo heute das ACC Kunst präsentiert und unter prächtigen Lindenbäumen Ravioli serviert, war in den 30er und 40er Jahren das Gesundheitsamt der Stadt Weimar angesiedelt. Das System der Gesundheitsämter, wie wir es auch heute noch kennen, entstand Mitte der 30er Jahre. Im April 1935 wurde das Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens erlassen, das die Schaffung staatlicher Gesundheitsämter im ganzen Deutschen Reich vorsah. Der erklärte Zweck der Gesundheitsämter war unter anderem, die sogenannte Erb- und Rassenpflege zu organisieren. In der offiziellen Begründung des Gesetzes heißt es, der Wert der Einzelperson könne nur nach dem Grad ihres Nutzens für das Volksganze bemessen werden. Und um diesen Grundsatz des Nationalsozialismus umzusetzen, müsse im öffentlichen Gesundheitsdienst eine durchweg einheitliche Organisation für das ganze Reich geschaffen werden. Die Gesundheitsämter sollten eine einheitliche Antwort geben auf Fragen, ob eine Person
erbgesund oder erbkrank ist, leistungsfähig oder nicht leistungsfähig, bevölkerungspolitisch wichtig oder unwichtig.
Die Beantwortung dieser Fragen konnte tief in das Leben der Betroffenen einschneiden und darüber bestimmen, ob sie ihre Lieben heiraten und Kinder bekommen dürfen, ob sie eigenmächtig über ihr Leben entscheiden können, ob sie überhaupt leben dürfen. Bis Mitte 1938 wurden reichsweit 745 Gesundheitsämter geschaffen und in 201 von ihnen wurden spezielle Abteilungen für Erb- und Rassenpflege eingerichtet. Die Ideologie vom gesunden Volkskörper und einer das deutsche Blut erhaltenen Rassenhygiene wurde in Weimar also nicht nur beim Thüringischen Landesamt für Rassenkunde in der Marienstraße verfolgt, sondern prägte auch die Arbeit des Weimarer Gesundheitsamtes. Konkret hieß das, Mitarbeiter der Gesundheitsämter, insbesondere die Amtsärzte, untersuchten Menschen und stellten sogenannte erbbiologische Gutachten aus. So eines brauchte man zum Beispiel, wenn man ein Ehestandsdarlehen erhalten wollte. Durch ein solches Darlehen konnten sogenannte erbgesunde, verheiratete Männer 500 bis 1000 Reichsmark erhalten, falls ihre Frauen freiwillig ihre Arbeitsstelle aufgaben und sich ins Heim und an den Herd zurückzogen. Positive Auslese oder positive Eugenik nannte man das. Rassisch Hochwertige sollten zueinander finden und kinderreiche Familien gründen. Das Pendant der negativen Eugenik hieß, rassisch Minderwertige sollten an der Fortpflanzung gehindert, schließlich gar in NS-Sprache ausgemerzt werden. Diese negative Eugenik endete bei den Euthanasieverbrechen, von denen wir später noch sprechen werden, und sie begann bei Heiratsvorschriften. Ab Herbst 1935 konnte man auch nicht einfach heiraten, wie man wollte, der Staat sprach ein gewichtiges Wort mit. Hatte der Standesbeamte Zweifel an der Ehetauglichkeit der Heiratswilligen, so mussten diese sich vom Gesundheitsamt ein Ehetauglichkeitszeugnis ausstellen lassen. Als untauglich waren zum Beispiel Menschen angesehen, die eine Erbkrankheit hatten oder psychische Einschränkungen. Auch sogenannte gemischtrassige Ehen zwischen Juden und vermeintlich Deutschblütigen waren seit dem Erlass der Nürnberger Gesetze 1935 nicht möglich. In Weimar betraf dies zum Beispiel einen als Halbjuden eingestuften Zahnarzt, Dr. Richard Wiener, der seine Partnerin nicht heiraten durfte und daher mit ihr in wilder Ehe in seiner Weimarer Wohnung lebte, bis er einberufen wurde. Dass dieses nicht akzeptiert werden dürfe, dafür setzte sich der Weimarer Amtsarzt Dr. Waldemar Freienstein ein. In einem vertraulichen Schreiben an die Gestapo Weimar fragte er im Oktober 1941,
kann es geduldet werden, dass eine Deutschblütige, der die Ehegenehmigung mit einem jüdischen Mischling ersten Grades versagt wurde, mit diesem zusammenlebt. Ich verneine dies und empfehle, geeignete Schritte zu unternehmen.
Als Amtsarzt war Dr. Waldemar Freienstein auch der Leiter des Weimarer Gesundheitsamtes. Seine Praxis war am Burgplatz 2. Er nahm sich wohl kaum die Zeit für den Blick auf das Schloss, den die Fenster des Gebäudes boten. Es heißt, er habe unermüdlich gearbeitet. Das musste er wohl auch, immerhin hatte er zahllose Ämter und Posten inne. Seit 1932, da war er 29 Jahre alt, gehörte er der NSDAP und der SA an, aus reinem Idealismus, wie seine damalige Frau später sagte. Nach diversen Stationen führte Freienstein seine ärztliche Laufbahn nach Berlin, wo er 1935 eine erbbiologische Ausbildung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft ganz im Sinne der nationalsozialistischen Rassenhygienevorstellungen durchlief. Parallel ließ er sich an den Stettiner Kückenmühler Anstalten ausbilden, deren Bewohnerinnen und Bewohner seit 1934 nach und nach zwangssterilisiert wurden. Diese Zwangssterilisierungen ermöglichte das 1933 erlassene Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Ab 1936 und bis zum Kriegsende war Freienstein Leiter des Gesundheitsamtes und Amtsarzt des Stadtkreises Weimar. Zu seinen Aufgaben gehörte auch die Betreuung der Leichenhalle des Weimarer Krematoriums, wo von 1937 bis 40 so viele Leichen von Häftlingen des KZ Buchenwald eingeäschert wurden, dass die beiden Öfen immer wieder überlastet waren, selbst noch nachdem einer von ihnen durch einen neuen Ofen von Topf und Söhne ersetzt wurde. Auch das Hilfskrankenhaus an der Dürrenbacher Hütte, in dem Zwangsarbeiter der Gustloff-Werke nebenan behandelt wurden und das in der Stadt als Ausländerkrankenhaus bezeichnet wurde, betreute Freienstein als Chefarzt. Darüber hinaus arbeitete er am Weimarer Sophienkrankenhaus, am Kinderkrankenhaus und vertrat den Chefarzt des städtischen Krankenhauses während dessen Urlaub. Freienstein war Gauhauptstellenleiter beim Amt für Volksgesundheit, einer der NSDAP zugehörigen Organisation, die sich der Umsetzung der NS-Rassenlehre widmete. Er trat bei Gerichtsverhandlungen vor dem Erbgesundheitsgericht als Gutachter auf, er hatte einen Lehrstuhl für Medizingeschichte an der Universität Jena inne und wurde schließlich 1943 Obermedizinalrat. Viele Ämter und ein breites Tätigkeitsfeld. Dieser Arzt war mit den Parteigrößen und Herrschenden gut vernetzt und zwangsläufig gut informiert über die Demütigung, Verletzung, Ausbeutung und Ermordung von Menschen, die als Volksfremde angesehen wurden. Freienstein war jedoch nicht nur informiert, er war auch involviert. Er setzte sich für die Zwangssterilisierung von Frauen, Männern, gar Jugendlichen und Kindern aus Weimar ein, teils mussten sich ganze Familien unfruchtbar machen. Eine Bedingung hierfür war die Feststellung einer Erbkrankheit, die bei den Nachkommen mit hoher Wahrscheinlichkeit, ich zitiere aus dem Gesetz, schwere körperliche oder geistige Erbschäden bewirken kann. Konkret genannt werden im Gesetzestext angeborener Schwachsinn, Schizophrenie, manisch-depressives Irresein, erbliche Fallsucht, erblicher Veitstanz, erbliche Blindheit, erbliche Taubheit, schwere körperliche Missbildung. Auch schwere Alkoholiker waren betroffen. Ebenso wurde versucht, kriminelles Verhalten genetisch zu erklären. Der Meldung einer in Frage kommenden Person folgten Ermittlungen von Seiten des Gesundheitsamtes. Dafür arbeitete es mit Fürsorge- und Jugendämtern zusammen, erkundigte sich bei der Gemeinde veranlasste Hausbesuche und befragte Arbeitgeber. Schließlich lud der Amtsarzt den oder die Betroffene zur Untersuchung vor und erstellte ein Gutachten für die Verhandlung beim Erbgesundheitsgericht. Die Macht der Ärzte und eventuellen Zweitprüfer in dem Verfahren bestand darin, zu bestimmen, was genau unter zum Beispiel Schwachsinn zu verstehen war. Allein schon das Sitzenbleiben in der Schule oder der Besuch einer Hilfsschule konnte ausreichen, als schwachsinnig eingestuft zu werden. Ihre Formulierungen sind auffallend schwammig gewählt. Ein Beispiel. Ein Weimarer Schneidergeselle wurde auf Antrag von Freienstein wegen Schwachsinns unfruchtbar gemacht, mit 20 Jahren. Für diese Diagnose sprach, einem Gutachten der Psychiatrischen Klinik Jena zufolge, dass Schulkenntnisse und Allgemeinwissen fehlten, Urteilsfähigkeit und Kritik nicht gegeben seien und bei dem jungen Mann generell keine Lebensbewährung zu erkennen sei. Freienstein forderte ihn 1941 auf, sich binnen 2 Wochen der Operation im städtischen Krankenhaus zu unterziehen und fügt hinzu, Zitat,
Sie werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Eingriff auch gegen Ihren Willen vorgenommen wird.
Mehr als 700 Weimarer Einwohner wurden bis 1943 im Krankenhaus am Kirschberg unfruchtbar gemacht. Der Weimarer Amtsarzt sah auch die Zwangseinweisung von tuberkulosekranken Menschen in der sogenannten asozialen Abteilung der Klinik Stadtroda als erzieherische Maßnahme bei widerständigem Verhalten, die auch dann zu ergreifen sei, wenn der medizinische Aspekt zu vernachlässigen ist, weil die TBC beispielsweise schon abgeklungen war. Diese Abteilung wurde im Oktober 1934 eingerichtet und hatte keinen medizinischen Zweck. Das erklärte sogar das Ministerium des Innern auf Anfrage der Kostenträger. Die Abteilung diente lediglich der Absonderung und der Kosteneinsparung. Hier konnte Dunkelhaft verhängt werden, Patienten wurden geschlagen, das Essen war schlecht und wurde sehr sparsam ausgegeben. Auf minimale Vergehen folgten Strafen wie die Verabreichung von Apomorphinspritzen, sogenannte Kotzspritzen, Arrest, nackt eingesperrt werden in die Zelle. Unter dem Direktor Dr. Gerhard Kloß wurde die medizinische Behandlung der Kranken verweigert. Die Pfleger wurden bewaffnet, um Fluchtversuche verhindern zu können. Es gab plötzliche Todesfälle nach Injektionen oder der Einnahme verabreichter Getränke. Beschwerdebriefe von Angehörigen und Patientenanwälten deuten auf schlimme Zustände in Stadtroda hin.
Unser Auftraggeber leidet in Stadtroda ganz ungemein. Er ist dort völlig isoliert. Die zwangsweise Unterbringung bedeutet für ihn buchstäblich das größte seelische Märtyrium. Diese Aufregung sind natürlich nicht geeignet, einen etwaigen erforderlichen Gesundheitsprozess herbeizuführen. Im Gegenteil würde sich die Krankheit nur verschlimmern. Unser Auftraggeber lässt hiermit ausdrücklich erklären, dass er auch, wenn dies unbedingt erforderlich wäre, sich einer Operation unterziehen würde. Er ist jederzeit bereit, eine Heilstätte aufzusuchen. Keineswegs will er aber zwangsweise untergebracht werden.
Nach Lektüre des Briefes hält Freienstein die Unterbringung dieses jungen Mannes, dem er ein asoziales Verhalten, eine unvernünftige Lebensführung und einen mangelnden Gesundungswillen zuschreibt, in Stadtroda für dringend erforderlich. Aus Freiensteins Worten spricht eine für die NS-Ärzte charakteristische, bevormundende, ja entmündigende Haltung, wenn er schreibt:
Die Unterbringung in Stadtroda verfolgt auch den Zweck, auf ihn erzieherisch einzuwirken.
Diese Haltung drückt sich auch in der zynischen Ansicht vieler Rassehygieniker und Ärzte aus, die Euthanasiemorde seien erlösend für die Betroffenen und gesundend für den sogenannten Volkskörper. Doch zurück zur Arbeit des Weimarer Gesundheitsamtes. Der Ehemann einer in Stadtroda eingewiesenen tuberkulosekranken Frau schreibt im Juni 1941 an den Oberbürgermeister der Stadt Weimar:
Da ich von der Gesundheitspolizei auf mein Schreiben keine Nachricht bekam, sehe ich mich gezwungen, Ihnen die Verhältnisse in Stadtroda niederzuschreiben. Von sach- oder fachgemäßer Behandlung keine Spur. Gerade das Gegenteil herrscht in Stadtroda. Meine Frau wurde durch ihre Verfügung nach Stadtroda geschleppt. Seit dieser Zeit ist sie nur einmal oberflächlich untersucht worden und das, wo sie eingeliefert wurde. Hinter Gittern und verschlossenen Türen kann heute kein Mensch gesund werden.
Einige Sätze später nennt er die Abteilung eine Hölle. Auch der Vater seiner Frau schreibt im selben Jahr an die Gesundheitspolizei, die dem Gesundheitsamt zugeordnet ist:
Vor einiger Zeit hat mein Schwiegersohn seine Frau in Stadtroda besucht und in trostlosem Zustand aufgefunden. Sie befindet sich hinter verschlossenen Türen und vergitterten Fenstern. Die Ernährung ist auch sehr mangelhaft. Eine Heilbehandlung findet nicht statt. Der Gesundheitszustand hat sich verschlechtert. Aus welchem Grunde musste meine Tochter in diese Anstalt?
Inzwischen hat der Ehemann die Thüringer Gauleitung angeschrieben, die nun bei der Gesundheitspolizei nachhakt. Diese verwehrt sich gegen die Einmischungen durch die Gauleitung und zeigt besonderen Eifer im Anschwärzen der Beschwerdeführer.
Im Übrigen weise ich darauf hin, dass nach meinen Feststellungen die Frau einer erbbiologischen, minderwertigen Familie entstammt. Eine Schwester ist taubstumm, die andere Schwester ist wegen Abtreibung bestraft worden, sie erwartet ihr fünftes Kind, obwohl sie seit Jahren Witwe ist. Die beiden Schwestern haben keinen guten Leumund.
Erst im Dezember 1941 wird die Frau aus Stadtroda ins städtische Krankenhaus Weimar überführt. Im Mai 1942 darf sie zu ihrem Vater. In Stadtroda wurden nicht nur sogenannte Asoziale gesammelt. Die Klinik war tief verstrickt in die Mordaktionen, die heute als NS-Euthanasie bezeichnet werden. Hier bestand in den 40er Jahren eine der reichsweit über 30 Kinderfachabteilungen, in der Säuglinge und Kinder mit Behinderungen ermordet wurden. Im Rahmen dieser geheim gehaltenen Kindereuthanasie wurden zwischen 1939 und 1945 mindestens 5000 Kinder durch Medikamentenüberdosis oder Entzug, durch Nichtbehandeln von Erkrankungen wie akuten Magen-Darm-Infekten oder auch durch Verhungern lassen ermordet. In Stadtroda starben bis 1945 mindestens 103 Kinder. Der Weimarer Amtsarzt konnte 1944 die Vorgänge aus nächster Nähe verfolgen, als er 4 Monate lang 1 bis 2 Tage die Woche an einer Fortbildung im thüringischen Landeskrankenhaus Stadtroda teilnahm. Freiensteins Unterschrift findet sich auf einem Schreiben vom Oktober 1943, in dem sich der Vater eines 1,5-jährigen Mädchens mit der Beobachtung und mit der Euthanasie seines Kindes einverstanden erklärt.
Wenn von den ärztlichen Sachverständigen angenommen wird, dass aus dem Kind ein brauchbarer Mensch nicht wird.
Diese Erklärung ist auf einem Briefbogen des Weimarer Gesundheitsamtes niedergelegt. Am 22. März 1944 stirbt das Kind an Herzschwäche im Krampfanfall, eine in den Tötungsanstalten der NS-Euthanasie häufige Todesursache, die nach einer Medikamentenüberdosierung auftritt. Offenbar war der Vater über die streng geheim gehaltenen Euthanasiemorde im Bilde und befürwortete sie. Auch solche Eltern gab es, wenn es auch nur sehr wenige waren. Die rassenhygienisch ausgerichteten Gesundheitsämter des Deutschen Reichs, die eng mit den Wohlfahrts- und Jugendämtern zusammenarbeiteten, waren bis 1945 federführend beteiligt an der Unfruchtbarmachung von geschätzt 400.000 Menschen. Hier ist viel von Waldemar Freienstein die Rede, doch muss man bedenken, dass viele in diesem und für dieses Amt arbeiteten, dass die gesamte Verwaltung der Gemeinde die Umsetzung der Rasseideologie unterstützt hat. Der öffentliche Gesundheitsdienst und seine Ärzte und Angestellten sahen ihre Aufgabe nicht mehr in der Heilung, Unterstützung und Pflege des Einzelnen, sondern in der Förderung eines abstrakten Volkskörpers. Das bedeutete konkret Zwangsabtreibungen, Zwangssterilisationen, Massenmord an Kranken, an Menschen mit Behinderungen, an sozial Unangepassten. Laut Schätzungen sind zwischen 1939 und 1945 mindestens 300.000 Menschen im Deutschen Reich und den besetzten Gebieten der Euthanasie der Nazis zum Opfer gefallen. Die wenigsten der Täter sind hierfür zur Rechenschaft gezogen worden. Der Weimarer Amtsarzt, der 1950 in Germersheim am Rhein eine Arztpraxis eröffnete, wurde unter anderem dank der Fürsprache des ehemaligen Direktors der Landesheilanstalt Stadtroda, Dr. Gerhard Kloß, als minder belastet eingestuft und zu einer Geldstrafe von 250 Mark verurteilt. Er starb im Urlaub an einem Herzinfarkt.